Ein bewegender Moment. Ein Moment, den man nicht oft hat. Und bei der Vorbereitung habe ich vieles durchdacht. Und ich dachte, gerade angesichts dieses Tages, dass ich über ein Thema sprechen sollte, das ich sozusagen den Arbeitstitel nannte, meine Identität in Christus. Das Bibelwort, was ich gewählt habe, steht in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die nach seinen Namen, an seinen Namen glauben. Auf ersten Blick natürlich ein einfaches Wort. Aber dieses Wort beschreibt eine ganz bestimmte Identität. Er beschreibt Menschen, die Jesus angenommen haben und jetzt Kinder Gottes sind. Die Identität ist, du bist ein Kind Gottes. Ich habe mir Gedanken gemacht, wann stellt man eine Frage, wer ich bin? Und interessanterweise, ich habe festgestellt, diese Frage wird nie gestellt, wenn alles so lala läuft. Wenn keine Schwierigkeiten kommen, wenn nichts in Frage gestellt wird, wird man die Frage niemals stellen. Wer bin ich? Diese Frage wird oft und fast immer gestellt, wenn Druck im Leben kommt. Wenn darauf ankommt, um zu beantworten, wer ich bin. Ich weiß, Kinder, als sie denn ihr Ich suchen und dann ihr Ich beginnen zu finden, genau diese Frage stellen. Sie rebellieren. Sie sagen zum Beispiel Worte, lass dir doch helfen. Er sagt, nein, ich kann es. Warum sagt das Kind das? Nichts anderes, als zu beweisen, dass er es ist. Diese Frage wird oft gestellt, wenn wir in das Alter kommen, wo wir sozusagen von Jugendlichen zu Frauen sich entwickeln, zu Männern, dann wird auch die Frage gestellt. Interessanterweise. Das ist ja immer interessant komisch. Und interessant, wenn dann etwas abgelehnt wird, dann wird wieder die Frage gestellt, wer bin ich? Ich weiß, ich war damals mit Erna zusammen und noch einigen anderen Jungscherverantwortung gehabt. Und da kommt doch tatsächlich ein Mädchen zu mir, die ist 12 Jahre alt. Ich bleibe wohl tatsächlich ohne Mann. Wieso? Kein Junge guckt mich an. 20, ne? Aber interessant, wer bin ich? Das ist eine Frage, die tatsächlich nur unter Druck gestellt wird. Wenn wir keinen Druck empfinden, läuft alles gut. Aber wenn Druck im Leben entsteht, dann müssen wir wissen, wer wir sind. Diese Frage ist nicht immer negativ. Diese Frage ist auch oft positiv. Besonders dann, wenn wir zum Beispiel eine Lehre abgeschlossen haben. Wenn wir eine Lehre abgeschlossen haben, so wird das, was wir gelernt haben, auch in Frage gestellt. Und in kniffligen Situationen wird dann wirklich abgefragt, was er kann. Und wird oft gesagt, das ist er. das Zertifikat, was er bekommen hat, entspricht dem, was er jetzt macht. Das ist nicht negativ. Das ist sogar positiv. Aber diese negative Form, wo wir uns in Frage stellen, ist immer unter Druck. Ich möchte heute ein bisschen illustrieren. Ihr kennt ja die Geschichte mit den verlorenen Sohn. Ich denke mal, dass die meisten von euch diese Geschichte schon mal gelesen haben. Ich habe sie oft gelesen. Ich rate euch zwischendurch mal, auch aus Kindergottes mal diese Geschichte nochmal neu zu lesen. Und ich habe dort in dieser Geschichte folgende Situation entdeckt. Solange dieser junge Mann Geld hatte, stellte sich nie die Frage, wer ich bin. Und als die Teuerung kam, steht da geschrieben, ihr könnt das nachlesen, Lukas Evangelium Kapitel 15, Abvers 11. Und als die Teuerung kam, da begann der Druck. Und dann merkte er, er hat nichts, seine Freunde haben ihn verlassen und er sollte Schweine hüten. Und das als Jude ist überhaupt unmöglich Ding. Unmöglich Ding. Aber er musste. Denn wenn er es nicht tat, hatte er ja nichts zu essen. Aber das Essen gab man ihm auch noch spärlich. Das heißt, dass man ihm so viel nur Essen gab, dass er gerade noch leben konnte. Und in dieser Situation stellt er fest, dass sein Vater hat Brot, die Fülle. Und eine sehr interessante Aussage macht er. Er sagt, ich werde zu meinem Vater gehen, denn ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor ihm. Und jetzt kommt ein Nachsatz. Und ich bin nicht mehr wert, sein Sohn zu heißen. Merkt ihr? Zunächst die Tatsache, ich habe gesündigt. Das ist ein Fakt. Den kann man nie bestreiten. Und dann die Interpretation auf die Situation, die er erlebt und auf die Tatsache. Ich habe keinen Wert. Wer bin ich? Meine Identität als Sohn habe ich nicht. Ich habe keine Identität mehr. Merkt ihr, wie es einfach ist, dass man beginnt, aus einer Situation etwas zu interpretieren, was überhaupt so gar nicht so richtig stimmt. Da, wo Druck entsteht, da entsteht auch die Frage, nach wer bin ich? Der Sohn hat eine sehr gute und weise Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich gehe zum Vater. Ich gehe zum Vater und ich werde ihn bitten, dass er mich als seinen Tagelöhner einstellt. Eine Situation, die im Leben eines Christen natürlich auch gewesen ist. Das war bei mir so, als ich festgestellt habe, dass ich ohne Gott verloren gehe, dann musste ich zu ihm gehen und ich musste bekennen einen Fakt. Ich musste bekennen, dass ich vor Gott ein Sünder bin und keine Gemeinschaft mit ihm haben kann. Und erst bei dieser Feststellung konnte ich rufen, vergib mir. Merkt ihr? jeder Mensch, der zu Jesus Christus kommen soll, kommen will, der muss zu einem Nullpunkt kommen, zu der Erkenntnis, dass er ein Sünder ist und dass die Vergebung der Sünden nur in einer Person ist. Und das ist Jesus Christus. Aber in diesem Zusammenhang musste er den zweiten Schritt tun. Er muss die Sünde vor Gott bekennen. Und als er die Sünde bekennt, dann muss er zum dritten Schritt kommen. Und dieser Schritt nennt man, wir haben das schon gelesen, Annahme. Einfach. In Theorie einfach, in der Praxis oft schwer. Da ich ja jetzt ziemlich oft auch in den Bauwagen bin, so spreche ich auch mit Menschen dort. Und wisst ihr, was sie mir alle antworten? Solange es darum geht, dass wir auf der moralischen Ebene mit den Leuten umgehen, die sagen, naja, wir haben doch alle schon mal gelogen. Ja, ein bisschen geklaut haben wir auch schon mal. Und es war. Ich sprach mit einem Menschen, der das Recht sehr gut kennt, und der hat mir in die Augen gesagt, Alex, in der Welt gibt es niemanden, der nicht schon mal geklaut hat. Auch nicht ein Richter. Und er hat ein Beispiel genannt. Er hat gesagt, jeder Richter hat schon mal ein Blatt Papier, was er nicht bezahlt hat, nach Hause mitgenommen. Ist ein Dieb? Gesetzlich, ja. Niemand, aber auch niemand kann den Fakt widersprechen, er hat nie geklaut. Das ist ein Fakt. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich dann mit diesen Leuten beginne zu reden, naja, wie sieht es denn aus mit Gott und dir? Ja, da sagen viele Leute mir Folgendes. Ja, weißt du was? Ich bin eigentlich moralisch gesehen ein ziemlich guter Mensch. Und wenn ich dann in den Himmel komme, dann sagen sie mir auch, naja, dann komme ich zu Petrus und er wird mir die Tür öffnen. Interessant. Wenn es um uns geht, das heißt, wenn wir so miteinander reden, dann sind wir alle Sünder. Wenn es dann aber um Gott geht, interessanterweise sind wir keine. Och, ist das nicht komisch? Auf einmal untereinander verstehen wir, dass wir alle gelogen haben, dass wir schon auch mal genommen haben, was uns nicht gehört. Aber wenn es um Gott geht, naja, der muss ja gnädig sein. Der ist doch Liebe. Sagen Sie mir, direkt in die Augen. Der ist Liebe? Naja, natürlich. Gott ist doch im Wesen Liebe. Ja, stimmt. Aber glaubt ihr, dass die Sünde in den Himmel kommen kann? Nein. Und hier diese Einsicht, dass man mit Gott keine Beziehung hat, die ist schwierig. Weil dann beginnen wir irgendwas aufzubauen, ja, und Gott sozusagen zu sagen, einer sagte mir, naja, weißt du was, ich habe mich hier auf die Welt gar nicht gewollt. Er hat mich doch geschaffen. Dann muss er zusehen. Interessante Aussage. Merkt ihr, es ist schwierig, wenn es um Gott geht und um die Beziehung zum Mensch, dass man dann auf einmal nüchtern wird. Aber wisst ihr, warum das so ist? Weil der Mensch nie einen Nullpunkt erlebt hat. Er sieht sich immer sich selbst. Und Gott muss doch mit ihm zufrieden sein, wenn er so einigermaßen gutes moralisches Leben führt. Und jetzt die Frage, ist hier die Annahme geschehen, dass Jesus die Vergebung der Sünden geschenkt hat? Nein. Es ist keine Annahme. Aber wisst ihr, da wo keine Annahme geschieht, wo der dritte Punkt nicht geschieht, da können wir nicht sagen, dass wir Gottes Kinder sind. Ich fasse es ein bisschen zusammen. Drei Dinge müssen wir verstehen. Punkt Nummer eins, wir müssen ansehen, dass wir vor Gott alle Sünder sind. Punkt Nummer zwei, wir müssen unsere Sünden vor Gott bekennen. Dann steht geschrieben, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Punkt Nummer drei, die Vergebung muss man annehmen. Wenn diese drei Punkte so zusammengestellt sind, so geschehen sind, dann haben wir die Identität, wir sind Kinder Gottes. Ist das nicht schön? Was geschieht aber dann, nachdem wir diese Punkte gesagt haben oder gemacht haben? Wisst ihr, was dann geschieht? Dann geschieht eine Adoption. Gott adoptiert uns. Gott macht uns zu rechtmäßigen Kindern. Das ist der Text. Der Text sagt, und er gab ihnen Macht, man kann auch sagen Autorität, man kann auch sagen, sie haben das Recht, jetzt Kinder Gottes genannt zu werden. Erst die drei Punkte, dann die Adoption und dann sind wir rechtmäßige Kinder. Und das ist genau das, geschah tatsächlich bei diesem jungen Mann, der von seinem Vater abgehauen ist. Er ist zurückgekommen und dann lesen wir, und der Vater hat ihn von Weitem gesehen und er lief ihm entgegen. Der hat sein Spruch, was er so auf den Lippen hatte, zu ihm ausgesprochen. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber merkt ihr, da geschieht etwas, was ich bis dato mir keine Gedanken gemacht habe, aber was ich jetzt mich neu damit beschäftigt habe, mir ist eine Idee gekommen. Hier steht nicht geschrieben, dass Vater ihn in die Sauna geschickt hat. Es steht auch nicht geschrieben, dass er ihm ein Bad verordnet hat. Es steht nur geschrieben, dass Vater drei Dinge sagt. Bringt den besten Mantel, den Ring und die Schuhe. Und kleidet ihn um. Also, ich in meinem Leben habe auch noch nie, wenn ich jetzt zum Gottesdienst gehe oder woanders hingehe, dann gehe ich zuerst in die Dusche. Es ist normal, weil man sich dann kleidet zu einem besonderen Anlass, ob das jetzt Gottesdienst ist oder vielleicht woanders hin. Aber hier steht es nicht. Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Das, was ich jetzt sage, ist meine reine Interpretation. Das könnt ihr prüfen, könnt ihr ablegen, könnt ihr wegwerfen. Ich vermute, dass hier in diesem Gleichnis Gott uns etwas sagen wollte. Ich vermute, er wollte sagen, wenn ihr Kinder Gottes werdet, wenn ihr diese Identität bekommt, Kind Gottes zu sein, bleibt ihr trotzdem Mensch. Ihr bleibt Mensch Und ihr werdet mit der Sünde kämpfen müssen. Diesen Klotz am Bein werdet ihr bis zum Schluss tragen. Mir half die Stelle, das könnt ihr zu Hause nachlesen, Römerbrief Kapitel 7. Ja, das schreit regelrecht jeder Christ. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist ein Ärgernis. Ich bin manchmal so wütend auf mich selbst. Ich wollte meiner Frau so schien, wisst ihr noch, Blumenstrauß vorbeigebracht, aber nette Worte kamen nicht. Aber ich wollte sie sagen. Das hat meine Frau mir auch ab und zu bestätigt. Ja, ich wollte dir sagen, dass ich dich liebe, konnte aber irgendwie nicht. Merkt ihr? Diesen Klotz am Bein werden wir schleppen. Aber diesen Klotz am Bein zum Trotz haben wir drei Dinge. Punkt Nummer eins, wir sind unbekleidet. Punkt Nummer zwei, wir haben den Ring. Punkt Nummer drei, wir haben neue Schuhe. Ich interpretiere das Folgendes, und das könnt ihr in der Bibel genauso lesen. Ich muss jetzt auf die Uhr gucken. Ihr könnt in der Bibel lesen, und hier geht es ja auch um Gleichnis. Das heißt, es geht hier um einen geistlichen Vergleich. Das bedeutet, der Mantel an sich kann sagen, das ist die Gerechtigkeit Gottes, die Gott seine Kinder überzieht. Ihr könnt das in Jesaja Kapitel 60 nachlesen. Gott überzieht seine Kinder mit dem Mantel einer Gerechtigkeit. Das Zweite, was er macht, er schenkt ihnen einen Ring. Der Ring im Alten Testament, wissen wir, das war nicht so nur ein Etwas, sondern das war tatsächlich ein Siegel, mit dem man etwas versiegeln kann. Ihr könnt das in Esther Buch sehr gut nachlesen. Dort ging es um Mordechai und die Juden, also die Israeliten. Die sollten umgebracht werden. Und Esther bekam diesen Ring. Den Ring, der die Rettung des Volkes Israels bedeutete. Und sie hat es versiegelt. Gott versiegelt uns, seine Kinder. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Wenn wir gläubig werden, was macht Gott mit uns? Er schenkt uns den Heiligen Geist. Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 13 und 14. Ich will es nicht lesen, ich zitiere. Dort steht nämlich geschrieben, als wir Kinder Gottes geworden sind, als wir uns bekehrt haben, hat Gott uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wisst ihr, was eine Versiegelung an dieser Stelle heißt? Ihr habt doch alle schon mal einen Brief abgeschickt, oder? Ich denke doch schon. Und ihr habt da doch eine Briefmarke draufgeklebt. Wisst ihr, wenn die Briefmarke abgestempelt ist, was die Post euch versichert? Dass diesen Brief tatsächlich an den Adresse ausliefert, die draufsteht. Das ist nicht nur eine Entwertung der Marke. Das ist auch gleichzeitig ein Vertrag, dass der Brief dort ankommt, wo er hin bestimmt ist. Und das ist genau der Text. Gott hat uns mit seinem Geist versiegelt. Er hat uns das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Und hier hat er sich verpflichtet, uns in den Himmel zu bringen. Das sind nicht wir, sondern das ist er. Er wird, er kann seine Kinder nicht einfach laufen lassen. Das kennen wir zu Genüge. Wir können unsere Kinder, zu unserer Familie gehören, niemals einfach so laufen lassen. Wenn sie schmutzig sind, ziehen wir sie um. Oder? Die Kleider, was machen wir? Reinigen. Aber nicht nur das. Wir lassen sie zur Schule gehen. Wir stellen das Essen auf den Tisch. Und da ziehen sie noch. Glaubt ihr, dass Gott das nicht tut? Aber hallo? Aber ganz bestimmt. So, meine Zeit ist abgelaufen. Ich muss zum letzten Punkt kommen. Ich muss hier abbrechen und zum letzten Punkt kommen. Oft höre ich dann von den Menschen, ja, ich bin ein Kind Gottes, aber. Interessant. Ja, ich bin ein Kind Gottes, aber. Was geschieht hier? Warum stellt man hier ein Aber? Ich kann euch sagen, warum. Weil wir sündigen. Wenn wir gesündigt haben, dann ist unsere Kindschaft wieder in Frage. Aber wisst ihr, das Problem liegt darin, dass wir etwas falsch verstehen. Ja, wir verstehen nämlich Folgendes falsch. Wir können schlecht unterscheiden zwischen Beziehung und Gemeinschaft. Beziehungen kann man nicht aufbilden. Gemeinschaften können ins Wanken geraten. Ich mache euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich heiße Alexander und bin von Viktor Renz geboren und Almida Renz. Trage ich ihren Namen? Ja. Aber noch mehr. Es in meinen Adern fließt ihr Blut. Ich kann mich von denen trennen. Ich kann mich von denen absagen. Aber ich bleibe Kind. In der Beziehung wird sich nur eine Harmonie verändern. Die Beziehung kann sehr problematisch werden, wenn die Kinder, was nicht sind, gehorsam. Dann wird die Beziehung problematisch. Dann wird die Beziehung problematisch? Nein. Dann verliert man oft die Gemeinschaft. Oder nicht? Oder seid ihr so mit mir nicht einverstanden? Ja, die Gemeinschaft verlieren wir. Aber wisst ihr, das kann man auch auf Gott übertragen. Wenn Gott uns adoptiert hat, wenn Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, wenn er versiegelt hat, dann leidet unsere Gemeinschaft mit ihm. Weil wir sündigen. Und das müssen wir unterscheiden. Ich weiß, ich will heute Morgen keine Diskussion anzetteln, heil verlierbar oder nicht verlierbar. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist klarzustellen, in welchen Situationen wir wieder die Frage, wer ich bin, stellen. Immer unter Druck. Und immer dann, wenn wir gesündigt haben. Ich will euch sagen, was wir tun sollten. Wir sollten zu Gott zurückkehren. Wie der Sohn. Wir sollten zu Gott zurückkehren und ihm sagen, ja, ich habe wieder mal gesündigt. Und wisst ihr, was passiert? Wir werden eingekleidet. Und diese Gerechtigkeit, dieser Mantel der Gerechtigkeit, diese Autorität in dem Ring wird sich ausdrücken, wisst ihr wo? In den Schuhen. Werden dann wiederum das, was Gott mit uns gemacht hat, den anderen weitersagen. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch ganz besonders. Denn Fawaz ist oft auf der Straße und es ist sehr gut, wenn du weißt, wer du bist. Aber das wünschen wir uns alle. Und ich hoffe, wir haben heute dies mitgenommen. Ich bin ein Kind Gottes. Und weil ich ein Kind Gottes bin, habe ich Rechte. Rechte eines Kindes. Nimm das gerade in den zweiten Advent mit. Amen.